Ende August 1992 kam es zu pogromartigen Übergriffen auf die Unterkunft für Asylsuchende in Cottbus-Sachsendorf. In einem Projekt im Masterstudiengang Soziale Arbeit an der BTU Cottbus-Senftenberg haben wir uns mit den Ereignissen und mit rechter Gewalt in den 90er Jahren beschäftigt.
In dieser Podcast-Reihe beleuchten wir unterschiedliche Perspektiven und schauen auf verschiedene Arten der Betroffenheit von rechter Gewalt. Dabei geht es auch um gesamtgesellschaftliche Hintergründe und Leerstellen.
Wir wollen aufarbeiten, zuhören und erinnern.
In dieser Folge geht es um die Reaktion der Mehrheitsgesellschaft auf die pogromartigen Übergriffe auf die Unterkunft für Asylsuchende in Cottbus im August 92. Mein Name ist Simone Klemke und ihr hört die Folge 3 der Podcast-Serie. Wenn wir von Mehrheitsgesellschaft sprechen, meinen wir diejenigen Menschen, die sich aus ihrer Wahrnehmung heraus erstmal nicht von der rechtsextremen Gewalt und den rassistischen Bedrohungen betroffen fühlten, beziehungsweise dies so beschreiben. Das Nichtwahrnehmen rechter Gewalt lässt sich mit dem Begriff der Dominanzkultur erklären. Dieser Begriff, geprägt von der Sozialwissenschaftlerin Frau Prof. Dr. Birgit Rommelsbacher, beschreibt unsichtbare Machtstrukturen und Hierarchien in unserer Gesellschaft. Diese Strukturen beeinflussen unser Verhalten, unsere Einstellungen und unsere Wahrnehmung, ohne dass wir uns ihrer bewusst sind. Diese Sozialisation führt dazu, dass viele Menschen rechte Gewalt und rassistische Bedrohungen nicht als bedrohlich oder relevant für ihr eigenes Leben wahrnehmen. Die Dominanzkultur verbindet also gesellschaftliche Strukturen mit den persönlichen Erfahrungen und dem Verhalten der Menschen. Sie zeigt sich in verschiedenen Traditionen der Macht, die in vielen Bereichen unseres Lebens präsent sind. Diese Machtstrukturen haben sich historisch entwickelt und durchdringen viele Aspekte der Gesellschaft. Man sieht sie in Gesetzen, institutionellen Praktiken, sozialen Normen und Werten und alltäglichen Interaktionen. Diese Traditionen beeinflussen, wie Menschen Macht wahrnehmen und wie sie sich gegenüber anderen Menschen verhalten, oft ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Für ausführliche Erläuterungen zur Dominanzkultur verweise ich auf die Shownotes. Wen haben wir für diese Folge interviewt? Wir haben mit Personen gesprochen, die eine kritische Perspektive auf diese Zeit einnehmen. Unsere InterviewpartnerInnen gehören marginalisierten Gruppen an bzw. fühlen sich ihnen zugehörig. In dieser Folge wollen wir ihre Sicht auf die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse näher beleuchten. Wir nutzen für diese Recherche ihre Aussagen über die gesellschaftlichen Verhältnisse bezogen auf die rechten Gewalttaten in Cottbus-Sachsendorf im August 92.
Und ich glaube nicht mal, dass es so ein bewusstes, dass die Leute da irgendwie alle beschlossen haben, das zu verdrängen oder zu vergessen. Ich glaube, das spielte einfach keine Rolle für die.
Das sagt Alexandra. Sie gründete in den 90er Jahren zusammen mit einem Freund die Anlaufstelle für Betroffene rechter Gewalt in Cottbus. Die Stimme von Alexandras nachgesprochen. Viele Menschen fühlten sich von den pogromartigen Übergriffen nicht betroffen und nahmen die rechte Gewalt nicht wahr, da sie in der Dominanzkultur sozialisiert wurden, die solche Machtstrukturen als selbstverständlich betrachtet. Das Nichtwahrnehmen, das Beschweigen bzw. das Bagatellisieren der gewaltvollen Ereignisse zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Forschung. In Folge 5, wo es um die Beratung von Betroffenen rechter Gewalt geht, kommt Alexandra noch einmal zu Wort. In Folge 2 wurde auf verschiedene Betroffenengruppen rechter Gewalt eingegangen. Zur Erinnerung, Betroffene von rechter Gewalt werden wegen ihrer angenommenen oder zugeschriebenen vermeintlichen Zugehörigkeit zu einer der abgewerteten Gruppen angegriffen. Wenn wir von der Mehrheitsgesellschaft sprechen, als einer Gruppe, die sich nicht von rechter Gewalt betroffen fühlt, tauchen die Fragen auf, gibt es wirklich Menschen, die nicht von rechter Gewalt betroffen sind. Wer ist denn nicht betroffen von rechter Gewalt? Man könnte jetzt sagen, dass alle, die nicht als schwarz, migrantisch, behindert, lesbisch, jüdisch, links, wohnungslos und so weiter gelesen werden, nicht von rechter Gewalt betroffen sind. Und tatsächlich gibt es weiße Menschen ohne Migrationshintergrund, die keiner dieser Zugehörigkeitskategorien angehören, als angehörig gelesen werden. Sie werden also nicht zu Betroffenen rechter Gewalt. Sie werden nicht aus ideologischen Gründen von Rechtsextremen angegriffen. Solange sie sich nicht mit Menschen solidarisieren, die potenziell von rechter Gewalt betroffen sind. Und solange sie nicht ihre demokratischen, politischen Überzeugungen sichtbar äußern. Wenn sie sich jedoch positionieren und gegen rechts engagieren, laufen auch sie Gefahr, von rechter Gewalt betroffen zu sein. Sind wir nicht alle betroffen von rechter Gewalt, von rechter Ideologie und den Vorstellungen, wie eine Gesellschaft im Sinne einer völkischen Diktatur aussehen würde? Rechte Ideologie bedroht unsere Demokratie. Auch wenn es Menschen der Mehrheitsgesellschaft gibt, die glauben, dass rechte Gewalt sie nicht betrifft und sie nichts angeht. In Wirklichkeit betrifft rechte Gewalt alle, die in einer demokratisch und rechtsstaatlich verfassten Gesellschaft leben wollen und für die die Gleichwertigkeit aller Menschen nicht zur Diskussion steht. Es ist wichtig, sich mit rechten und rassistischen Einstellungen auseinanderzusetzen, weil rechte Einstellungen weit verbreitet sind in der Gesellschaft. Ist es nicht auch ein Privileg, rechte Gewalt nicht wahrnehmen zu müssen? Ja, das Nichtwahrnehmen von rechter Gewalt ist ein Privileg, das Menschen in der Mehrheitsgesellschaft genießen. Ähnlich dem Prinzip von nicht sehen, nichts hören, nichts sagen, ermöglicht es diesen Menschen, sich vor den realen Gefahren und Ängsten zu verschließen, die mit rechter Gewalt einhergehen. Im Gegensatz dazu haben Menschen, die von rechter Gewalt betroffen sind, dieses Privileg nicht. Sie können sich nicht frei an allen Orten bewegen oder bestimmte Alltagspraktiken frei ausüben. Beispielsweise ist es ihnen nicht möglich, öffentliche Verkehrsmittel in bestimmten Stadtteilen oder Regionen zu benutzen oder ein Volksfest in einem kleinen Ort zu besuchen, ohne Gefahr zu laufen, angegriffen zu werden. Dadurch sind diese Menschen in ihren Teilhabemöglichkeiten eingeschränkt. Wir haben uns gefragt, was es bedeutet, dass viele Menschen, die wir interviewt haben, angaben, dass sie die pogromartigen Übergriffe nicht wahrgenommen haben. Und in diesem Zusammenhang sind wir zu folgenden Erkenntnissen gelangt. Offensichtlich fühlten sich viele Menschen in der Stadt nicht betroffen, dass ein rassistischer Mob Asylbewerber angriff, bedrohte und, hätte es keine Gegenwehr der Polizei gegeben, mutmaßlich versucht hätte, ihnen Gewalt anzutun, sie gegebenenfalls umzubringen. Es stellt sich die Frage, woher kommt der Mangel an Empathie, der sich darin dokumentiert? Warum fühlen sich Menschen nicht zuständig oder angesprochen, wenn in ihrer Nachbarschaft so etwas passiert?
Also ich meine, die Leute, die ein ernsthaftes Problem damit hatten, das ist halt irgendwie eine Ausnahme.
Die Betroffenen von rechter Gewalt haben wenig Solidarität erfahren. Aus heutiger Perspektive scheint es so, als wären sie ziemlich isoliert und alleingelassen gewesen. In Cottbus und in vielen anderen kleinen Städten schien der Verlust des Ansehens wichtiger zu sein als die rechtsextremistischen Übergriffe auf das Asylbewerberheim.
In Cottbus hat das ja immer eine große Rolle gespielt, aber auch in vielen anderen kleinen Städten. Diese, das ist schlecht für unseren Ruf, Sache. So und gar nicht irgendwie, man hat gar nicht so wirklich so ein Problem mit der Sache, also damit selbst. Es soll nur ruhig bleiben, es soll nur, wir wollen nicht schlecht dargestellt werden.
Diejenigen, die die rechtsextremen Übergriffe auf die Unterkunft für Asylsuchende als besorgniserregend empfanden, erfuhren oft eine tiefe Isolation, wie durch die folgenden Worte von Alexandra deutlich wird.
Da ist jetzt nicht darüber geredet worden. Ich glaube, um über die Situation zu sprechen, dafür braucht es dann irgendwie, dass man halt Leute gefunden hat, mit denen man darüber, also für die das Problem ein Thema war. Aber es ist jetzt auch schon lange her, aber ich würde schon sagen, dass man dann damit ziemlich, ziemlich isoliert auch war.
Wir waren auch daran interessiert, wie in den Familien über die rechtsextremen Angriffe gesprochen wurde. Wir haben dazu Birgit befragt. Sie ist in Cottbus-Sachsendorf aufgewachsen und war im August 92 eine politisch linksaktive Studentin. Sie erzählt uns über die gleichgültige Haltung ihrer Familie gegenüber den Angriffen auf die AsylbewerberInnen.
Ja, die großen Angriffe, die waren ja gewesen. Das ist ja so an sich nichts Neues. Und die Haltung gegenüber Flüchtlingen war auch ziemlich zwiespältig. Also wenn ich jetzt so an meine Familie denke, jetzt nicht feindlich oder ähnliches, aber bestenfalls gleichgültig auf alle Fälle. In meiner Familie war das so, dass niemand gesagt hat, die haben recht, aber gleichgültig, ja, das war's.
Die Eltern von Birgit nahmen die rechte Gewalt gegenüber den Asylbewerbern nicht wahr. Sie fühlten sich nicht betroffen, weil sie das Privileg haben, zur Mehrheitsgesellschaft zu gehören. In Folge 4 wird Birgits Perspektive während der 90er Jahre in Cottbus beleuchtet. Auch nach den Übergriffen spielte das Thema rechtsextreme Gewalt und rassistische Bedrohung für die Mehrheitsbevölkerung keine Rolle. Teilweise und auch bis heute werden die rassistischen Übergriffen mit den Herausforderungen und Verunsicherungen der Wendezeit erklärt. Es wird also darauf verwiesen, dass es schwierige Zeiten waren. Die Menschen waren von Arbeitslosigkeit und den veränderten Verhältnissen betroffen. Wir haben im Seminar dazu diskutiert und Texte gelesen. Die Frage ist, werden Menschen aufgrund von Arbeitslosigkeit zu Rassisten oder zu Gewalttäterinnen? Die Forschung zeigt, dass es hier keinen kausalen Zusammenhang und keine Legitimation gibt. Auch wenn sich zeigen lässt, dass in vielen Regionen in Zeiten ökonomischer Krisen die Zustimmung zu Rechtsextremismus steigt. Insofern haben wir es bei solchen Aussagen eher mit Entschuldigungen und Verharmlosungen von Rechtsextremismus zu tun. Mehr dazu in den Shownotes. Es gibt verschiedene Erklärungstheorien für das Entstehen von Rechtsextremismus. Eine davon legt den Fokus auf die Ebene von Einstellungsmustern und deren Weitergabe innerhalb von Familien, im öffentlichen und nicht öffentlichen Raum, also in medialen Diskursen oder auch in Kneipen, Restaurants. Hier zeigt sich der Zusammenhang zur Zeit des Nationalsozialismus, auch wenn er lange vorbei zu sein scheint oder lange zurückliegen mag. Die dort verbreiteten Einstellungen und Handlungen, vor allem der Antisemitismus und der Rassismus, waren nach 1945 nicht einfach verschwunden. Es gab nicht so etwas wie eine Stunde Null und daher werden Ost- und Westdeutschland auch als postnationalsozialistische Gesellschaft bezeichnet. Rassistische Einstellungen waren und sind weit verbreitet, ebenso wie die Zustimmung zu rassistischen Positionen. Darüber hinaus spielt die Frage, welchen Einfluss öffentliche Diskurse, insbesondere rassistische, auf die Bereitschaft zur Unterstützung und Umsetzung rechter Forderungen haben, eine Rolle als Erklärung für Rechtsextremismus. Birgit thematisiert in der nachfolgenden Erzählsequenz die Weitergabe von rassistischen Einstellungen innerhalb von Familien.
Was du ja siehst, wenn Täter von Rostock sprechen und die sagen, das haben unsere Großeltern gesagt, das haben unsere Eltern gesagt, wir haben schlicht gemacht, was die wollten. Und was habt ihr jetzt dagegen, was wir hier gemacht haben? Die waren total überrascht von der Reaktion. Also dass es so innerfamiliäre Tradierungen gab und dass es einfach auch schon Gruppierungen in den 80ern gab, das kam ja nicht aus dem Off.
Neben der familiären Tradierung von rassistischen Einstellungen wird auf die Existenz rechtsextremer Gruppierungen in den 80er Jahren verwiesen. Rechtsextreme Aktivitäten und rassistische Einstellungen sind also keine neuen Phänomene, sondern sie waren auch schon vor der Wende in der Gesellschaft präsent. Rechtsextremismus und Rassismus sind in der Gesellschaft tief verwurzelt und historisch verankert. In dieser Podcast-Folge haben wir uns mit den Reaktionen der sogenannten Mehrheitsgesellschaft auf rechtsextreme Gewalt befasst, insbesondere mit den prochromartigen Angriffen auf die Unterkunft auf Asylbewerber in Cottbus im August 92. Wir haben herausgearbeitet, dass alle Menschen von rechter Gewalt betroffen sein können. Die Verbreitung rassistischer Einstellungen innerhalb der Gesellschaft und innerhalb von Familien sowie die Bagatellisierung oder das Ignorieren rechter Gewalt sind beunruhigende Phänomene, die tiefer reflektiert werden müssen. Die Betroffenen von rechter Gewalt und Rechtsextremismus blieben unsichtbar und isoliert, während gleichzeitig die Stadtgesellschaft bzw. weite Teile der Stadtgesellschaft vor allem um ihren Ruf besorgt ist, wirft wichtige Fragen auf, die weiter untersucht werden müssen. Es ist bedenklich, dass dieses Phänomen auch heute noch oft zu beobachten ist. Wir haben festgestellt, dass wir alle dafür verantwortlich sind, demokratische Werte zu verteidigen und rechte Gewalt zu bekämpfen. Jeder Mensch kann dabei eine Rolle spielen, indem er nicht wegschaut und indem er Betroffenen seine Unterstützung anbietet.